The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Samstag, der 25. Oktober. Und hier ist unser Pioneer Briefing Podcast, die Wochenendausgabe. Was für eine Woche. Man könnte meinen, wir sind eine Republik der Architekten und Stadtplaner. Alle reden nur noch über das Stadtbild. Vom Kanzler wurde der Grundstein der Debatte gelegt.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Danach, je nach Lager, zustimmender Applaus oder große Empörung. Denn wer war da genau gemeint mit dem Problem im Stadtbild oder eben auch nicht gemeint? Da blieb der Stadtplan von Friedrich Merz doch recht unklar. Fusch am Bau, meint daher mein Kollege Jörg Thaddäus im Pioneer-Podcast Hauptstadt das Briefing.
Und dann kommt Friedrich Merz. Und Friedrich Merz macht diese Sache mit dem Stadtbild und es kam mir so ein bisschen vor wie einer, der im Aufzug furzt. Also der einfach mal so irgend so ein Ding ablässt, was er besser gelassen hätte. Er ist der Bundeskanzler. Er möchte in einem Einwanderungsland wie Deutschland, wo seine Partei lange Zeit dafür gestanden hat, sich dazu nicht zu bekennen. Es hat ja lange gedauert. Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, was haben sie da alle rumgetobt? Der stellt sich dann hin und sagt einfach nur so ganz verschwiemelt was über das Stadtbild. Jetzt hat er das mittlerweile etwas genauer gemacht. Aber das ist, weil du es vorhin so gesagt hast, das ist für mich überhaupt keine Strategie. Das ist einfach nur armselig.
Das war natürlich so auch nicht geplant. Nach allem, was man hört, stand das Wort Stadtbild nicht auf dem Sprechzettel an diesem Tag. Um das mal vorwegzunehmen, ich finde ehrlicherweise die Empörung, die es darüber jetzt gibt und diese Rassismuskeule, die wieder ausgepackt wird, das ist mir auch echt zu viel. Das finde ich irgendwie auch künstlich aufgeblasen. Aber ja, ein Kanzler muss anders formulieren. Er muss so formulieren, dass es eindeutig ist, dass sich Leute nicht irgendwie angesprochen fühlen und damit irgendwie ausgegrenzt fühlen. Und jetzt hat Merz durch diese unglückliche Äußerung wieder eine ganz andere Debatte, die vollkommen kontraproduktiv ist.
Und diese Debatte, die meine Kollegin Carina Mössbauer in unserem Hauptstadt-Podcast hier gerade angesprochen hat, die habe ich mir auch in unserem Machtwechsel-Podcast mit meinem Kollegen Robin Alexander näher angeguckt.
Wir haben ja hier das klassische Phänomen einer semantischen Debatte, ja? Also es gibt ein reales Problem und das ist, dass es irreguläre Migration gibt, die bei den Bürgern Ängste auslöst. Ja, so. Und jetzt kann man natürlich sagen, das stimmt alles nicht, oder man kann sagen, das stimmt, oder man kann sagen, was soll man tun? Aber auf diese Ebene kommen wir gar nicht, weil die Debatte daran gekommen ist, darf man es so sagen, wie Friedrich Merz sagt. Also das ist aber auch, ehrlich gesagt, ein klassischer Merz und etwas, das wir ja schon öfter erlebt haben. Ich erinnere an die kleinen Paschas und ähnliche Debatten, also auch schon vor der Zeit von Friedrich Merz im Kanzleramt, aber das hat sich erstaunlicherweise gar nicht so weit geändert. Seine Vorgänger legten sich morgens in einer Runde mit Vertrauten Sätze zurecht, die sozusagen in die Debatte des Tages gesendet werden sollten und spulten die einfach ab. Also bei Olaf Scholz hatte das ja am Ende fast was Roboterhaftes. Und Friedrich Merz sagt einfach Dinge, die er denkt. Also das war ja bei einem Antrittsbesuch im Land Brandenburg. Er stand neben Ministerpräsident Woidke. Da war bestimmt nicht geplant, eine Migrationsdebatte anzufangen. Also er sagt einfach etwas, nimmt in Kauf, dass er wegen Unschärfen bewusst missverstanden wird und sieht dann aber gar nicht ein, sich rituell zu entschuldigen. Also das wäre ja die Formulierung, sollte ich Gefühle verletzt haben, die man dann immer sagt, macht er nicht, sondern legt noch nach und sagt, jeder weiß, was ich meine und wenn nicht, fragen Sie Ihre Töchter.
Und die Töchter, die sich hier nicht angesprochen gefühlt haben, wie zum Beispiel die Ex-Galionsfigur von Fridays for Future, Luisa Neubauer, sind dann in der vergangenen Woche vor die CDU-Parteizentrale gezogen und haben gegen die Aussagen von Friedrich Merz demonstriert. Anlass für meinen Kollegen Jörg Thaddäus im Hauptstadt-Podcast, seine ganz persönlichen Schlussfolgerungen zu dieser Debatte zu ziehen. Friedrich Merz ist als Kanzler irgendwie falsch programmiert.
Also mich führt die dazu, muss ich dir ehrlicherweise sagen, an den Voreinstellungen dieses Bundeskanzlers zu zweifeln. Mir ist egal, ob Luisa Neubauer, die sonst in ihrem Wohlstandsdasein jetzt wahrscheinlich mit Daumendrehen eine ganze Menge zu tun hatte, dass die endlich eine Beschäftigung gefunden hat und kann dann da rumtoben, da vor Konrad Adenauer, das ist alles völlig egal. Das ist so, wie du sagst, ist aufgeblasen. Trotzdem habe ich Zweifel an, ob die Voreinstellungen dieses Bundeskanzlers stimmen. Wir haben hier auch gesessen, haben das hin und her diskutiert. Dieser Umgang seinerzeit nach diesem Aschaffenburg-Attentat war unglücklich. Das war alles unglücklich. Was die Voreinstellung, die ich meine, ist, hier sind viele Leute hingekommen, die sind hier mittlerweile auch alt geworden und die haben Deutschlands Wohlstand mit aufgebaut und die sehen im Stadtbild aber auch nicht blond aus. Wenn man das nicht irgendwann mal auf den Zettel bekommt, die hat man übrigens bei der Deutschen Wiedervereinigung, wo es so aussah, als würden wir die ganzen Leute mit der unglücklichen Dauerwelle vor allen Dingen umarmen wollen, hat man die schon mal unter den Tisch fallen lassen. Die Griechen, die Portugiesen, die italienischstämmigen, die türkischstämmigen Leute. So oft. Und dann stellt der sich hin und hat das wieder nicht auf dem Zettel. Dann denke ich mir, ja, zu viel Brilon, viel zu viel Brilon.
Dieses Fazit endet mit einem Seitenhieb auf Friedrich Merz' sauerländische / provinzielle Heimat. Meine Kollegin Alef Doğan hat in der aktuellen Folge unseres Gesellschaftspodcasts Der achte Tag auch zum Thema Stadtbild diskutiert. Mit Dennis Radke, gebürtiger Bochumer, CDU-Europaparlamentarier und Chef der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands. Die beiden bearbeiten in ihrem Gespräch eine der Fragen, die letztlich über der ganzen Stadtbilddebatte steht.
Haben wir ein Integrationsproblem? Ja, haben wir an einigen Stellen, nicht flächendeckend, aber haben wir. Aber dieses Integrationsproblem, die Debatte hört dann da auf, ja, wir müssen jetzt ein paar Leute abschieben, dann haben wir kein Integrationsproblem mehr. Nee, das stimmt nicht. Ich meine, Sie schreiben mir auf Ihrer Homepage, Sie sind Deutsch-Türkin oder türkische Deutsche. Mal dominiert die eine Seite, mal dominiert die andere Seite. Finde ich sehr sympathisch. Aber wenn wir jetzt einfach mal diese Gruppe rausgreifen. Wir haben die größte türkische Community außerhalb der Türkei lebt in Deutschland. Das ist eine riesige, riesige Menschengruppe, die jetzt wirklich seit mehreren Generationen da jetzt auch schon hier ist. Aber wenn ich mir teilweise ansehe, die ganz junge Generation, also ich rede da nicht pauschal über alle, aber über das, was ich beobachte und das, was mir auch aus Unternehmen gespiegelt wird. Wir haben teilweise in der ganz jungen Generation der Deutsch-Türken, müssen wir feststellen, die fallen integrativ hinter die erste Gastarbeitergeneration zurück. So, und warum ist das so? Warum gelingt es Leuten wie Erdogan, da sozusagen einen Knopf dran zu kriegen?
Haben Sie eine Vermutung?
Weil es da ein Identitätsproblem gibt. Weil wir es da mit einer Generation zu tun haben, die Türkei eigentlich nur aus dem Urlaub kennen. Wenn sie dorthin fahren, sind sie aber nicht die Türken, sondern sind sie die Deutschländer. Und hier sind sie in der vierten Generation, sind aber immer noch die Türken. So, und sind nirgendwo richtig angekommen und sitzen mit ihrer Identität zwischen allen Stühlen. Das Problem ist real.
Und man muss einfach mal konstatieren.
Und das lösen wir nicht mit Abschiebung.
Genau, und man muss außerdem auch konstatieren, dass bei der Frage, wer umschmeichelt diese Gruppe eigentlich mehr? Wer gibt ihnen denn mehr das Gefühl, dass sie etwas wert sind, dass es etwas wert wäre, wenn sie zum Beispiel für die türkische Nationalmannschaft spielen und nicht für die deutsche? Dann muss man sagen, versagt Deutschland in sehr, sehr vielen Punkten.
Absolut. Und in diese Lücke gehen ja gerade die Akteure rein, die ich benannt habe. Erdogan, auch Moscheevereine. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, die AfD geht auch in diese Lücke rein.
Und jetzt wird es sehr interessant, was Dennis Radke direkt aus dem Ruhrgebiet zu berichten weiß. Ich lade Sie ein, die komplette Folge zu hören. Den Link zum achten Tag und zu allen anderen Pionier-Podcasts, aus denen wir gerade Ausschnitte gehört haben, den finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Und was war außenpolitisch so los? Jenseits des Stadtbildes? Da bröckelt die Achse Trump-Putin. US-Präsident Donald Trump hat nicht nur ein angekündigtes Treffen mit Wladimir Putin in Budapest abgesagt, er hat jetzt auch Sanktionen gegen Russland verhängt. Natürlich ein Thema in unserem Geopolitik-Podcast World Briefing mit Chelsea Speaker und dem ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.
Herr Gabriel, Donald Trump hat jetzt erstmals seit Amtsantritt neue Sanktionen gegen die größten russischen Ölunternehmen verhängt. Ist das jetzt der Wendepunkt im Ukraine-Krieg, von dem wir alle geträumt haben?
Es ist jedenfalls ein Wendepunkt. Geträumt haben wir wahrscheinlich davon, dass der amerikanische Druck auch zu Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen führt. Das ist ja noch nicht der Fall. Und nun zum ersten Mal echte harte Sanktionen, zumindest gegen zwei große russische Ölcompanies. Das ist sozusagen schon ein bisschen hin und her in den letzten Wochen gewesen, aber natürlich jetzt viel besser aus Sicht Europas und der Ukraine als in der Zeit, in der er ja fast schon dabei war, der Ukraine die Schuld zu geben für den Krieg oder jedenfalls für das Nicht-Enden-Wollen des Krieges.
Stellt sich die Frage, ob das jetzt wirklich die finale Entscheidung ist oder ob Trump seine Meinung nochmal ändert und es ewig weiter so geht mit diesem Hin und Her?
Ich jedenfalls glaube nicht, dass der Krieg in allernächster Zeit zu Ende ist, weil Wladimir Putin kein Interesse daran zeigt. Diese Sanktionen wird Russland wegstecken. Putin führt diesen Krieg, ja, hat ja längst seine russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Er hat andere Partner in der Welt, in der er sein Öl verkaufen kann. Er hat eine Schattenflotte, die jetzt die Europäische Union versucht, stärker in den Griff zu bekommen. Aber er ist jedenfalls von Sanktionen nicht besonders beeindruckt. Das ist so ein bisschen sowas wie eine Großmachtsteuer, die man zahlen muss, wenn man eine solche harte Auseinandersetzung gegen den Westen führt. Und er kämpft ja nicht nur gegen die Ukraine. Aus seiner Sicht ist es ja ein Kampf gegen den Westen.
Sigmar Gabriel analysiert in der aktuellen Folge diesen Kampf gegen den Westen und appelliert an Europa, endlich die zögerliche Haltung aufzugeben und sich politisch wie wirtschaftlich zu emanzipieren. Feld und Hauka, die geballte Wirtschaftskompetenz bei The Pioneer, liefern dazu in ihrem Podcast das ökonomische Fundament. Warum Investitionen, Kapitalmarktreform, das Vorbild Stablecoins und der Draghi-Plan keine Technokratensprache sind, sondern die Voraussetzung für geopolitische Handlungsfähigkeit.
Mir drängt sich der Eindruck auf und sagt, okay, die Amerikaner machen da jetzt was, wir können da nichts so richtig machen, dann machen wir halt das, was wir können und dann kommt man dazu und sagt, dann kümmern wir uns halt darum, wie das mit den Fahrverboten in Europa ist oder sowas. Ja, wirklich, würde ich sagen, haben wir keine drängenderen Probleme. Es passieren wirklich große, wichtige Dinge auf der Welt, in den USA. Das läuft hier weitgehend unterm Radar. Wir diskutieren dann rauf und runter, was mit Stadtbild gemeint sein könnte. Und das Europaparlament beschäftigt damit sich, ob die Alkoholtests europaweit harmonisiert werden sollen. Und man entwickelt so Galgenhumor.
Also wenn permanent über Stimmungen und Lamoyanz diskutiert wird oder ähnliches, während sozusagen in den stark industriegeprägten Bundesländern die Hütte brennt, ja, dann muss ich schon sagen, irgendwie scheint mir da der Berliner Zirkus sich ein Stück weit entfernt zu haben von dem, was die Sorgen unmittelbar vor Ort sind.
Und damit raus aus dem Berliner Zirkus und rein ins Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn unsere Podcasts Sie dabei an der ein oder anderen Stelle begleiten. Am Montag hören Sie hier Gabor Steingart. Und bis dahin bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.